Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr hört nun Auszüge aus dem Buch »Der geheime Schlüssel zum Universum« von Lucy und Stephen Hawking. Hört zunächst den Anfang der Geschichte. Lest vorher die Fragen 6 bis 11, die ihr nach dem Hören beantworten sollt. Ihr lernt die Hauptfiguren kennen und erfahrt, was am Anfang passiert. Ihr habt nun 2 Minuten Zeit, um die Fragen 6 bis 11 zu lesen. Beantwortet sie erst, nachdem ihr die Geschichte gehört habt und ihr dazu aufgefordert werdet. Hört nun genau zu und beantwortet anschließend die Fragen 6 bis 11. Ein Schwein kann doch nicht einfach verschwinden, dachte George, als er vor dem gähnend leeren Schweinestall stand und bis in den hintersten Winkel spähte. Er bemerkte zudem, dass die Tür an der Seite des Schweinestalls offen stand, was bedeutete, dass jemand sie nicht ordentlich zugemacht hatte. Und dieser jemand war sehr wahrscheinlich er. Noch hatte er keinen blassen Schimmer, wie er es anstellen sollte, das Schwein zu finden, es in den Stall zurückzuverfrachten, die Tür wieder abzusperren und rechtzeitig zum Abendessen im Haus zu sein. Aber er dachte angestrengt nach und wollte unbedingt vermeiden, dass seine Mutter oder auch sein Vater auftauchten, bevor er eine Lösung gefunden hatte. George wusste recht gut, dass seine Eltern nicht gerade begeistert von dem Schwein waren. Sie hatten nie vorgehabt, ein Schwein hinten im Garten zu halten. Und vor allem sein Vater knirschte häufig und heftig mit den Zähnen, wenn er daran dachte, wer hinter dem Gemüsebeet hauste. Das Schwein war ein Geschenk gewesen. An einem kalten Heiligabend vor ein paar Jahren hatte ein Bote eine große Pappschachtel an der Haustür abgegeben, in der es quiekte und grunzte. Als George sie aufmachte, hockte darin ein rosa Ferkel. George hob es behutsam aus der Schachtel und schaute entzückt zu, wie sein neuer Freund auf seinen winzigen Hufen rund um den Christbaum schlitterte. Auf der Schachtel klebte ein Zettel. »Ihr Lieben«, stand darauf, »fröhliche Weihnachten. Dieser kleine Kerl braucht ein Zuhause. Könnt ihr ihm eins geben? Liebe Grüße, Oma.« George fand es herrlich, ein eigenes Schwein zu haben. Was er sich aber wirklich wünschte, mehr als alles andere auf der Welt, war ein Computer. Aber er wusste, dass seine Eltern ihm höchstwahrscheinlich keinen kaufen würden. Sie hielten nichts von diesen modernen Erfindungen und versuchten, mit so wenigen der üblichen Haushaltsgeräte auszukommen wie irgend möglich. Da sie ein möglichst ursprüngliches, einfaches Leben führen wollten, wuschen sie ihre gesamte Wäsche mit der Hand, besaßen kein Auto und zündeten abends Kerzen im Haus an, um nur ja keinen Strom zu verbrauchen. All das sollte dazu dienen, dass George möglichst natürlich und gesund aufwuchs. Das einzige Problem dabei war, dass Georges Eltern nicht nur alles abgeschafft hatten, was ihm möglicherweise Schaden zufügen konnte, sondern auch eine Menge Dinge, die ihm Spaß gemacht hätten. Denn alles, womit er sich im Moment vergnügen konnte, war sein Schwein. Immerhin war es ein wirklich prächtiges Schwein. George taufte es Freddy und verbrachte viele glückliche Stunden damit, auf dem Schweinestall zu sitzen, den sein Vater im Garten hinter dem Haus gebaut hatte, die Beine baumeln zu lassen und Freddy dabei zuzusehen, wie er im Stroh herumschnoberte oder mit der Schnauze im Dreck wühlte. An diesem Tag jedoch hatte Freddy nicht im Garten gewütet. Statt wie verrückt herumzutoben, hatte das Schwein etwas viel Schlimmeres angestellt. In dem Zaun, der ihren Garten vom Nachbargarten abtrennte, bemerkte George plötzlich ein verdächtig schweineförmiges Loch. Das konnte nur eines bedeuten. Freddy war auf der Suche nach Abenteuern aus dem Garten hinter dem Haus ausgebüxt und irgendwo hingelaufen, wo er absolut nichts zu suchen hatte. Das Haus nebenan hatte etwas Geheimnisvolles an sich. Solange sich George zurückerinnern konnte, hatte es leer gestanden. Während alle anderen Häuser in der Straße auf der Rückseite ordentliche, gepflegte Gärten hatten, Fenster, hinter denen am Abend Lichter blinkten und Türen, die zuknallten, wenn die Bewohner ein- und ausgingen, stand dieses Haus einfach nur da. Trist, ruhig und dunkel. In diesem Haus gab es keine kleinen Kinder, die frühmorgens vor Freude quietschten. Keine Mutter rief, um sie zum Abendessen hereinzuholen. Nie drang am Wochenende lautes Hämmern oder der Geruch nach Farbe herüber, weil auch nie jemand die kaputten Fensterrahmen reparierte oder die durchhängenden Dachrinnen vom Schmutz befreite. Jahrelang hatte sich nie jemand darum gekümmert. Und so war der Garten völlig verwildert, bis es auf der anderen Seite des Zauns aussah wie in einem Dschungel am Amazonas. Oft stand George auf dem Dach des Schweinestalls und betrachtete über den Zaun hinweg die herrliche Wildnis auf der anderen Seite. Aber der Nachbargarten war verbotenes Territorium. Georges Eltern hatten zu seinem Vorschlag, ihn als zusätzlichen Spielplatz zu nutzen, klipp und klar Nein gesagt. Doch George wollte immer gern wissen, warum. Da er von seinem Vater wohl kaum weitere Erklärungen bekommen würde, hatte er einmal seine Mutter gefragt. »Ach, George«, hatte sie geseufzt, »du stellst so viele Fragen.« »Ich möchte nur wissen, warum ich nicht in den Nachbargarten darf«, wiederholte George beharrlich. »Wenn du es mir sagst, stelle ich auch den restlichen Tag keine Fragen mehr. Versprochen.« »Als wir vor vielen Jahren hierher gezogen sind«, begann seine Mutter, »und du noch ganz klein warst, lebte in diesem Haus ein alter Mann. Wir sahen ihn fast nie, aber ich erinnere mich gut an ihn. Er hatte den längsten Bart, den ich je gesehen habe. Er reichte ihm bis hinunter zu den Knien. Niemand wusste, wie alt er wirklich war, aber die Nachbarn behaupteten, er würde schon ewig leben.« »Und was ist mit ihm passiert?«, fragte George, der längst vergessen hatte, keine Fragen mehr zu stellen. »Das weiß niemand«, sagte seine Mutter geheimnisvoll. »Was soll das heißen?«, fragte George. »Genau das«, sagte seine Mutter. »Die ganze Zeit war er da, und eines Tages war er plötzlich verschwunden.« »Vielleicht ist er in Urlaub gefahren«, meinte George. »Wenn dem so war, ist er nicht zurückgekommen«, sagte seine Mutter. Irgendwann hat man das Haus durchsucht, aber von ihm gab es keine Spur. Seitdem steht das Haus leer und kein Mensch hat ihn je wiedergesehen. »Oh Mann«, sagte George. Vor einiger Zeit, fuhr seine Mutter fort und pustete auf ihren heißen Tee, hörten wir nebenan Geräusche, als würde jemand mitten in der Nacht Türen zuschlagen. Wir sahen Lichter aufblitzen und hörten auch Stimmen. Ein paar Hausbesetzer waren eingebrochen und hausten dort. Die Polizei musste sie hinauswerfen. Und erst letzte Woche kam es uns so vor, als würden wir wieder Geräusche hören. Keine Ahnung, wer sich in dem Haus aufhält. Und deshalb möchte dein Vater nicht, dass du da drüben herumstreunst, Georgie. Als George das große schwarze Loch im Zaun betrachtete, fiel ihm das Gespräch mit seiner Mutter wieder ein. George war hin und her gerissen. Ein Teil von ihm wollte einfach nur zurück ins Haus zum flackernden Kerzenlicht und den eigenartigen, vertrauten Küchengerüchen, wollte die Hintertür zumachen und sich wieder sicher und geborgen fühlen. Aber das hätte bedeutet, Freddy im Stich zu lassen, der möglicherweise in Gefahr schwebte. Seine Eltern konnte er nicht um Hilfe bitten, denn das hätte in ihren Augen womöglich das endgültige Aus für Freddy bedeutet, und sie hätten ihn fortgeschafft und zugelassen, dass er zu Frühstücksspeck verarbeitet wird. George holte tief Luft und entschied, dass er es tun musste. Er musste nach nebenan. Er machte die Augen zu und sprang durch das Loch im Zaun. Als er auf der anderen Seite herauskam und die Augen wieder öffnete, stand er mitten in dem verwilderten Garten. Die Baumkronen über seinem Kopf waren so dicht, dass er den Himmel kaum sehen konnte. Allmählich wurde es dunkel und das Blätterdach machte alles noch dunkler. George konnte gerade noch einen Trampelpfad durch das Dickicht aus Unkraut erkennen. Er folgte ihm, weil er hoffte, er würde ihn zu Freddy führen. Bisher hatte er weder eine Spur von seinem Schwein entdeckt, noch etwas gehört. Aber dort, auf den zerbrochenen Steinplatten vor der Hintertür, sah er nur allzu deutlich die Abdrücke von dreckigen Schweinehufen. Sie verrieten George ganz genau, welche Richtung Freddy eingeschlagen hatte. Durch die aufgestoßene Hintertür, die gerade so breit war, dass sich ein fettes Schwein durchzwängen konnte, war Freddy geradewegs in das verlassene Haus marschiert. Doch damit nicht genug. Aus dem Haus, in dem seit vielen, vielen Jahren niemand gewohnt hatte, drang ein Lichtstrahl. Jemand war zu Hause. Beantwortet nun die Fragen 6 bis 11. Dafür habt ihr 10 Minuten Zeit. Hört nun den nächsten Teil des Buches, in dem George neue Bekanntschaften schließt. Ihr habt nun 2,5 Minuten Zeit, die Fragen 12 bis 20 durchzulesen. Diese sollt ihr nach dem Hören beantworten. Hört nun den Text. George drehte sich um und betrachtete den Weg durch den Garten, auf dem er gekommen war. Vorsichtig näherte er sich dem Lichtstrahl, der aus dem leeren Haus kam. Obwohl er sich vor Angst fast in die Hose machte, zog ihn das Licht magisch an, bis er direkt neben dem Fenster stand, aus dem es kam. Durch einen schmalen Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem heruntergelassenen Rollo konnte er ins Innere des Hauses sehen. Sein Blick fiel in eine Küche voller Teetassen und gebrauchter Teebeutel. Plötzlich bewegte sich etwas, und als er mit zusammengekniffenen Augen auf den Küchenboden schaute, sah er Freddy, unversehrt und strotzend vor Dreck, wie gewöhnlich. Das Schwein hatte den Rüssel in eine Schüssel getaucht und schlürfte eine merkwürdige, violette Flüssigkeit. George gefror das Blut in den Adern. Das war eine hinterlistige Falle, das wusste er genau. »Halt!« brüllte er, »das ist Gift!« und schlug heftig an die Fensterscheibe. »Nicht trinken, Freddy!« Ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen, stürmte George durch die Tür in die Küche, riss Freddy die Schüssel unter der Nase weg und kippte ihren Inhalt in die Spüle. Als die violette Flüssigkeit den Abfluss hinuntergurgelte, hörte er hinter sich eine Stimme. »Wer bist du denn?« Die Stimme gehörte eindeutig einem Kind. George wirbelte herum. Hinter ihm stand ein Mädchen. Es trug ein höchst ungewöhnliches Kostüm, das aus so vielen hauchdünnen Stoffschichten in den unterschiedlichsten Farben bestand, dass es aussah, als hätte es sich in Schmetterlingsflügeln gewälzt. Verdutzt stand George da. Merkwürdig sah das Mädchen ja wirklich aus, mit seinen langen, blonden, zerzausten Haaren und dem blaugrünen Kopfputz aus Federn. aber unheimlich war sie nicht. »Sag mir lieber, wer du bist«, entgegnete er entrüstet. »Ich hab dich zuerst gefragt«, sagte das Mädchen. »Und überhaupt ist das mein Haus, also habe ich das Recht zu erfahren, wer du bist. Und ich brauche überhaupt nichts sagen, wenn ich das nicht will.« »Ich bin George«, sagte George und reckte das Kinn vor, wie immer, wenn er sich ärgerte. »Und das«, er zeigte auf Freddy, »ist mein Schwein. Und du hast es entführt.« »Ich habe dein Schwein nicht entführt«, erwiderte das Mädchen ärgerlich. »So ein Blödsinn! Was sollte ich mit einem Schwein anfangen? Ich bin eine Ballerina und im Ballett gibt es keine Schweine.« »Ha, Ballett«, murmelte George undeutlich. »Und überhaupt bist du gar nicht alt genug, um eine Ballerina zu sein«, gab er zurück. »Du bist doch noch ein Kind.« »Genau genommen bin ich in der Ballettgruppe«, sagte das Mädchen hochnäsig. »Da sieht man mal, dass du keine Ahnung hast.« »Wenn du so erwachsen bist, warum versuchst du dann, mein Schwein zu vergiften?«, wollte George wissen. »Das ist kein Gift«, sagte das Mädchen vorwurfsvoll, »sondern Ribena, ein Saft, der aus schwarzen Johannisbeeren gemacht wird. Ich dachte immer, das kennt nun wirklich jedes Kind.« »Aber dein Haus ist das jedenfalls nicht, stimmt's?«, sagte George, wild entschlossen, es ihr zu zeigen. »Es gehört einem alten Mann mit einem langen Bart, der vor Jahren verschwunden ist.« »Das ist mein Haus«, sagte das Mädchen, und ihre blauen Augen blitzten. »Und ich wohne hier, außer wenn ich auf der Bühne stehe und tanze.« »Und wo sind deine Eltern?«, wollte George wissen. »Ich habe keine Eltern«, sagte das Mädchen und verzog die rosigen Lippen zu einer Schnute. »Ich bin ein Waisenkind. Man hat mich hinter der Bühne gefunden, eingewickelt in ein Tütü. Die Ballettschule hat mich adoptiert. Deshalb bin ich auch so eine begabte Tänzerin.« »Annie«, dröhnte eine Männerstimme durchs Haus. Das Mädchen rührte sich nicht vom Fleck. »Annie«, ertönte die Stimme noch einmal und kam näher. »Wo bist du, Annie?« »Wer ist das denn?«, fragte George misstrauisch. »Ach, da bist du ja, Annie.« Ein großer Mann mit strubbeligem dunklen Haar und einer dicken Brille mit schwerem Gestell, die schief auf seiner Nase saß, kam in die Küche. »Was hast du denn wieder angestellt?« »Ach«, das Mädchen lächelte ihn strahlend an, »ich habe dem Schwein nur Ribena zu trinken gegeben.« Das Gesicht des Mannes wirkte kurz verärgert. »Annie«, sagte er geduldig, »wie oft haben wir das besprochen? Es gibt Zeiten, in denen man Geschichten erfinden darf, und es gibt Zeiten...« Seine Stimme verlor sich, als sein Blick auf George fiel, der in der Ecke stand. Neben einem Schwein, mit lila verschmiertem Rüssel, das aussah, als würde es lächeln. »So, so, ein Schwein. In der Küche. Verstehe«, sagte er langsam, während er die Szene betrachtete. »Tut mir leid, Annie. Ich dachte, du erfindest wieder mal irgendwelches Zeug. Tja dann, guten Tag.« Der Mann durchquerte den Raum, um George die Hand zu geben. »Ich bin George«, sagte George hilfsbereit. »Und das ist mein Schwein. Es heißt Freddy.« »Dein Schwein«, wiederholte der Mann. Er drehte sich zu Annie um, die mit den Schultern zuckte und ihm einen »Hab ich's dir nicht gesagt« Blick zuwarf. »Ich wohne im Haus nebenan«, fuhr George fort, um die Situation zu erklären. »Aber mein Schwein ist durch ein Loch im Zaun entwischt und deshalb bin ich herübergekommen, um es zu holen.« »Aber klar doch«, sagte der Mann lächelnd. »Ich habe mich schon gefragt, wie du in die Küche gekommen bist. Ich heiße übrigens Eric. Ich bin Annies Vater.« Er deutete auf das Mädchen. »Annies Vater?«, fragte George listig und lächelte das Mädchen an, das einen halben Kopf kleiner war als er. Annie streckte die Nase in die Luft und vermied es, ihm in die Augen zu schauen. »Wir sind deine neuen Nachbarn«, sagte Eric und zeigte mit ausladender Geste auf die Küche, mit der sich ablösenden Tapete, den schimmeligen alten Teebeuteln, dem tropfenden Wasserhahn und dem brüchigen Bodenbelag. »Ein ziemlicher Saustall, aber wir wohnen noch nicht lange hier. Deshalb haben wir uns auch noch nicht kennengelernt.« Eric wuschelte sich durchs Haar und runzelte die Stirn. »Möchtest du vielleicht was trinken? Deinem Schwein hat Annie ja sicher schon was zu fressen gegeben.« Eric machte ein paar Kühlschränke auf, aber alle waren leer. Bedauernd zuckte er die Achseln. »Vielleicht ein Glas Wasser?« schlug er vor und zeigte auf den Wasserhahn. George nickte. Er hatte es nicht eilig, nach Hause zu gehen. »Es ist schon ziemlich dunkel«, sagte Eric und schaute aus dem Fenster. »Wissen deine Eltern, dass du hier bist, George?« Er nahm ein schnurloses Telefon von der Arbeitsfläche. »Rufen wir sie lieber an, damit sie sich keine Sorgen um dich machen.«
sagte George voller Unbehagen.
»Welche Nummer?« fragte Eric und sah ihn dabei über den Rand der Brille an. »Oder sind sie leichter über Handy zu erreichen?«
George sah keinen Ausweg.
»Sie haben überhaupt kein Telefon«, sagte er hastig. »Und warum nicht?« fragte Annie, deren blaue Augen, bei dem Gedanken, jemand könnte kein Handy, ja nicht einmal ein Telefon haben, ganz groß wurden. George wand sich. Sowohl Annie als auch Eric sahen ihn neugierig an, so dass er den Eindruck hatte, die Sache erklären zu müssen. »Sie glauben, dass technische Errungenschaften bald die Welt regieren werden«, sagte er rasch, »und dass wir versuchen sollten, ohne sie auszukommen. Sie glauben, dass die Menschen den Planeten mit modernen Erfindungen zugrunde richten. Und schuld daran sind die Wissenschaft und ihre Entdeckungen.«
»Wirklich?«
Erics Augen hinter den dicken Brillengläsern blitzten.
»Wirklich sehr interessant. Weißt du, was ich denke? Die Naturwissenschaft ist etwas Wunderbares, Faszinierendes, das uns hilft, die Welt um uns herum mit allen Wundern zu verstehen.«
»Sind Sie Naturwissenschaftler?« fragte George. Auf einmal war er ziemlich verwirrt.
»Ja, das bin ich«, antwortete Eric.
»Bei der Wissenschaft, mit der ich mich beschäftige, geht es um das Wie und das Warum. Wie hat alles angefangen? Das Universum, das Sonnensystem, unser Planet, das Leben auf der Erde. Was war da, bevor es angefangen hat? Woher ist alles gekommen? Wie funktioniert es? Und warum?«
»Das ist Physik, George. Aufregende, großartige, faszinierende Physik.«
»Das ist ja richtig spannend«, rief George.
»Wenn du willst«, entgegnete Eric, »kann ich dir etwas Physik beibringen. Ich kann dir die Wunder des Weltalls erklären. Wofür interessierst du dich denn am meisten, George?«
»Das kann ich leicht beantworten«, meinte George. »Ich bin fasziniert von Sternen. Ich wüsste gerne, wie ein Stern entsteht.«
»Lass uns nach nebenan gehen. Komm«, forderte Eric ihn auf.
Schon die Küche war George ziemlich unordentlich vorgekommen. Aber das Durcheinander, das im angrenzenden Zimmer nebenan herrschte, hatte noch ganz andere Ausmaße. Der Raum war angefüllt mit unzähligen Bücherstapeln, die so hoch aufgeschichtet waren, dass einige der wackeligen Türme fast bis zur Decke reichten.
George schaute sich staunend um. So ein Zimmer hatte er noch nie gesehen. Da herrschte nicht nur ein herrliches, hinreißendes Durcheinander, sondern es war auch voll von aufregenden Gegenständen.
Sein Blick fiel auf eine riesige schwarze Tafel an der Wand, die mit bunten Kreidesymbolen und Krakeln übersät war. Auch ein längerer Text stand darauf, aber George nahm sich nicht die Zeit, ihn zu lesen, weil es so viel anderes zu bestaunen gab. Die Gegenstände im Raum faszinierten ihn so sehr, dass er den flachen, silbrigen Bildschirm und die damit verbundene Tastatur zunächst gar nicht gesehen hatte. Es war merkwürdig, dass George den Computer nicht gleich entdeckt hatte, denn sein größter Wunsch war es, seine Eltern dazu zu überreden, ihm einen zu kaufen. Er sparte sein ganzes Taschengeld für einen Computer, aber er konnte sich ausrechnen, dass es etwa 8 Jahre dauern würde, bis er sich auch nur einen gebrauchten Schrottkasten leisten könnte. Erics Computer war klein und glänzend. Er sah äußerst leistungsfähig und gepflegt aus. Genau die Sorte Computer, mit denen vermutlich Raumschiffe ausgestattet waren. Eric drückte ein paar Tasten auf der Tastatur und der Rechner begann zu summen, während farbig leuchtende Blitze über seinen Bildschirm zuckten. Zufrieden tätschelte Eric den Computer.
»Du hast etwas vergessen«, sagte eine eigenartige Automatenstimme.
George fuhr erschrocken zusammen. »Hab ich das?« Eric schaute einen Moment lang verwirrt drein.
Ja, sagte die Stimme. Du hast mich nicht vorgestellt.
Tut mir furchtbar leid, rief Eric. George, das ist Cosmos, mein Computer. George schluckte. Er hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. Du musst Hallo zu Cosmos sagen, flüsterte Eric aus dem Mundwinkel, sonst ist er beleidigt.
Hallo, Cosmos, sagte George nervös.
Er hatte noch nie mit einem Computer gesprochen und wusste nicht so recht, wo er hinschauen sollte.
Hallo, George, antwortete Cosmos. Eric, du hast noch etwas vergessen?
Was denn noch?
Du hast George nicht gesagt, dass ich der leistungsfähigste Computer auf der ganzen Welt bin?
Eric verdrehte die Augen zur Decke. George, sagte er geduldig, Cosmos ist der leistungsfähigste Computer auf der ganzen Welt.
Stimmt, bestätigte Cosmos.
Tut mir leid, George, flüsterte Eric. Computer können manchmal ganz schön empfindlich sein.
Cosmos, du bist der beeindruckendste Computer, den wir je gesehen haben. Können wir jetzt weitermachen? Ich möchte George zeigen, wie ein Stern entsteht.
Nein, sagte Cosmos.
Nein, sagte Eric. Was soll das heißen?
Nein, du alberner Kasten.
Ich mag nicht, sagte Cosmos verschnupft.
Und ich bin nicht albern. Ich bin der leistungsfähigste Computer, der jemals...
Jetzt komm schon, bitte, bitte, unterbrach George ihn flehend. Bitte, Cosmos, ich möchte so gerne sehen, wie ein Stern entsteht. Bitte, bitte, magst du es mir nicht zeigen?
Cosmos schwieg.
Ach komm schon, Cosmos, sagte Eric. Wir wollen George ein paar von den Wundern des Weltalls zeigen.
Vielleicht, antwortete Cosmos schmollend.
George hat keine besonders gute Meinung von den Naturwissenschaften, fuhr Eric fort. Also ist das unsere Chance, Cosmos, ihm ihre andere Seite zu zeigen. Los, George, jetzt wird es ernst. Jetzt wirst du die Wunder des Weltalls kennenlernen. Jetzt darfst du den geheimen Schlüssel benutzen, der das Universum aufschließt.
Wirklich? Fragte George. Wo ist er denn?
Geh hinüber zu Cosmos, sagte Eric ruhig, und schau dir seine Tastatur an. Errätst du, welches der geheime Schlüssel ist, der dir die Tür zum Weltall öffnet? Sag nichts, Annie. George tat, was man ihm gesagt hatte. Cosmos mochte zwar der leistungsfähigste Computer auf der ganzen Welt sein, aber seine Tastatur war ganz gewöhnlich und vertraut. Und die Buchstaben und Symbole waren in derselben Reihenfolge angeordnet wie auf dem lausigsten Schulcomputer.
George dachte angestrengt nach. Welche Taste war es wohl, die ihm das Tor zum Universum aufschließen würde? Wieder betrachtete er die Tastatur und plötzlich wusste er es.
Es ist die da, nicht wahr? Sagte er zu Eric, während sein Finger über der Taste schwebte.
Eric nickte.
Drück sie, George. Damit fängt es an.
Georges Finger senkte sich auf die Taste mit der Aufschrift Enter. Schlagartig wurden die Lichter im Raum schwächer.
Willkommen, sagte Cosmos und ließ eine kurze elektronische Fanfare ertönen. Willkommen im Universum.
Beantwortet nun die Fragen 12 bis 20. Dafür habt ihr 10 Minuten Zeit.
Dies ist das vorläufige Ende der Geschichte von George, Annie, Eric und Cosmos, dem beeindruckendsten Computer der Welt.